Seid ihr mit mir einverstanden? Das ist schon sehr reich gefüllter Abend.
Oh ja.
Und Gott wirklich seinen Segen. Wie? Wie?
Einfach wunderbar.
Er ist einfach wunderbar, genau. Halleluja. Und wir wollen uns freuen, dass auch er uns einfach immer wieder so segnet. Es ist eine unverdiente Gnade, die uns zuteil wird. Und ich freue mich, immer wieder so in der Gegenwart Gottes zu sein oder so, wie ich es in den letzten Predigten von mir gesagt habe, einfach zu Hause zu sein, daheim zu sein. Bei ihm, es gibt nichts Schöneres, als einfach zu Hause zu sein, bei ihm, in seiner Gegenwart. Und ja, ich möchte auch noch beten. Vater, ich danke dir für diese Gnadengabe, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen. Und ich danke dir, dass du einfach deine Gegenwart so ausbreitest und dass wir eintauchen dürfen und dass die Fülle auch immer mächtiger und größer und stärker werden darf. Ich danke dir für all das, was du heute Abend schon hineingelegt hast, und ich weiß, Herr, dass du unsere Herzen berührt hast und uns einfach auch wohlgetan hast, weil du ein guter Gott bist. Und ich danke dir, dass du weiter zu uns sprichst und weiter deine Gegenwart in unserer Mitte, dass du einfach da bist, Herr. Das freut uns. Danke, Jesus. Amen. Dankeschön. Eigentlich ist es nicht meine Art, so festgebunden zu sprechen. Aber ich habe so aufs Herz bekommen diese Woche. Ich habe lange studiert, was ich nach all den vergangenen Botschaften, die wir von mir, von Josia und auch von Bene bekommen haben, ja, was ist jetzt dran? Weil es muss ja auch immer wieder ein bisschen passen, was wir weitergeben, das nicht einfach so auseinander, wie sagt man denn? Driftet, genau. Dankeschön. Dass es auseinander driftet. Und da ist mir einfach den Palmsonntag, den feiern wir ja morgen eigentlich. Das ist der Einzug Jesu nach Jerusalem, wo er dann eben, wo die Leidensgeschichte angefangen hat. Das feiern wir morgen. Dann ist mir das in den Sinn gekommen, und es ist eigentlich etwas ganz Spezielles, das mir in den Sinn gekommen ist. Ist und zwar nur ein Vers, den Jesus gesagt hat. Wir werden aber ein bisschen das Ganze anschauen, aber ein Vers sagt er, als er den Jüngern sagte, geht dorthin, holt das Fohlen oder das Junge, der Eselin, des Lasttieres, und ich brauche es. Ich brauche, sag den Leuten, wenn sie fragen, warum bindest du das los? Ich brauche es. Und ich möchte das eigentlich so ein bisschen in unsere Mitte stellen. Ich brauche es. Du bist gewollt, du bist gebraucht. Dich sucht der Herr und dich will er und dich will er freisetzen und dich will er gebrauchen. Aber bevor ich dann noch ein bisschen in das hineingehe, möchte ich eigentlich ganz am Anfang aus der Offenbarung etwas vorlesen. Und zwar lese ich aus dem ersten Kapitel der Offenbarung die Verse vom ersten Kapitel vom vierten Vers weg. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist, und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und für mich ist das einfach so eine Botschaft. Es ist, ich habe gelesen an die sieben Gemeinden. Wir haben vor einiger Zeit habe ich darüber gesprochen, über die sieben Gemeinden in der Offenbarung. Und wir haben so festgestellt, dass eigentlich die sieben Gemeinden eine Gemeinde darstellt in dieser Zeit, in der wir leben. Es hat Elemente in jeder der vier Gemeinden, die auch bei uns sichtbar sind und so wie, also in allen Gemeinden, vielleicht bei uns ja nicht, das Schlechteste bei uns nicht, aber das Gute, oder? Nein, es ist einfach so, so Strömungen sind sichtbar in allen Denominationen. Und die sieben Gemeinden stellen für mich persönlich, das ist jetzt meine Erkenntnis, eigentlich die Braut Christi dar. Die sieben Gemeinden und Gott sagt, er kommt als der, der ist, war und der da kommt, eben eigentlich um diese sieben oder diese Gemeinde, diese Braut Christi zu sich zu rufen. Es geht darum, dass diese Botschaft auch an die Gemeinden geht mit der Einführung eines verherrlichten Jesus. Wenn wir jetzt zum Palmsonntag kommen, sehen wir da einen Jesus, der auf einem Esel geritten ist, von dem sprechen wir dann noch, aber hier sehen wir einer, der sagt, ich komme, und zwar als verherrlichter, herrlicher, herrlicher Jesus Christus, der Messias. Er hat in diesen sieben Gemeinden, ich möchte das nur noch ganz kurz einfügen, in diesen sieben Sendschreiben, hat er zuerst immer ermutigende Worte gesagt. Und darum habe ich heute Abend auch mit ermutigenden Worten angefangen. Das ist ganz wichtig. Und dann hat er aber als zweiter Punkt, hat er eigentlich immer ein bisschen die Schwachstellen oder die Irrwege, Irrleitungen aufgezeichnet. Und dann als drittes hat er aber immer gesagt, alle, die überwinden, die bekommen zum Beispiel das Brot des Lebens, die Krone der Gerechtigkeit und so weiter. Einfach, er hat einen Lohn verheißen für alle, die dranbleiben bis zum Schluss. Und ich möchte so eigentlich sagen, für alle, die in einer Beziehung mit diesem Jesus leben, für die gibt es eine endliche Belohnung dann. Und dann hat er, und das ist für mich wieder ganz ein wichtiger Satz, und das habe ich ja speziell in dieser Predigt, im August war das letztes Jahr, habe ich das gesagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ich habe euch damals gesagt, für mich ist nicht all das wichtig, was jetzt rundherum passiert. Für mich ist das Wichtigste, dass die Gemeinde heute lehrt, mehr denn je, was der Geist Gottes sagt. Denn das ist die Wahrheit. Das ist nicht irgendeine Menschentheorie oder Lehre. Das stützt sich nicht auf irgendwas ab, das hier jetzt momentan in der Welt geschieht. Sondern, was der Geist der Gemeinde sagt, das ist das, gibt uns Orientierung, das gibt uns Wegweisung, das ist unsere Kraft und unsere Hilfe, unser Friede in allem, was passiert jetzt. Palmsonntag. Ich möchte das heute ein bisschen anders oder mit anderen Worten als so jetzt einfach, ja, Jesus ist gekommen, auf dem Esel geritten und die haben da die Mäntel genommen und zugejubelt und die haben Palmen genommen und so weiter. Sondern was bedeutet das? Und das sind jetzt das, was ich euch mit weitergeben möchte. Was bedeutet das eigentlich für mich jetzt ganz persönlich? Und darum lesen wir jetzt mal diese Geschichte. Zuerst mal, ich lese sie mal aus der Genfer Neuen Übersetzung, aber eigentlich sind die meisten, das meiste, das Hauptsächliche darin, finden wir auch in der Elberfelder Bibel. Was für mich jetzt auch noch ganz wichtig ist. Oder vielleicht hat jemand die Elberfelder Bibel, dann muss ich nicht alles selber lesen. Wäre schön. Also es wäre in Lukas Evangelium 19 vom 28. Vers weg bis 38. Lukas 19, 28 bis 38.
28.
Ja. Ja, gern.
Und als er dies gesagt hatte, zog er voran, indem er hinaufzog nach Jerusalem. Und es geschah, als er Bethphage und Bethanien nahte, gegen den Berg hin, welcher Ölberg genannt wird, sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf hinüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen darin angebunden finden, auf welchem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führet es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, so sprechet also zu ihm: Der Herr bedarf seiner. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen die Herren dasselbe zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie führten es zu Jesu, und sie warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesu darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg. Und als er schon nahte und bei dem Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten, indem sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe.
Genau, danke vielmals. Gut, und dann haben wir den Matthäus-Evangelium. Übrigens kommt dieses Ereignis in allen vier Evangelien vor. Und es hat wenig Abweichungen. Aber im 21. Kapitel von Matthäus steht: Als sie nun in der Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Wir sehen da den Unterschied. Hier wird die Eselin erwähnt, oder? Die Mutter. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt wird, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Und da haben wir die Prophezeiung vom Alten Testament, Sacharja 9, Vers 9, sagt: Der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, was ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihnen voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Also das ist auch wieder ein Unterschied vom Lukas-Evangelium zum Matthäus-Evangelium. Ich habe da ein bisschen geforscht, was Hosianna heißt. Das heißt wörtlich, das ist so ein Gebet der Juden gewesen: Hilf doch, rette, bitte. Das ist so ein Fleh und zugleich aber ein Jubelruf auch. Und am Palmsonntag wurde das ja angewendet und wurde eigentlich auch gebraucht, weil dieser Jubelgebetruf eigentlich sagen möchte: Retter, König, komm und bringe Frieden. Das ist eigentlich so ein bisschen eine sanfte Erklärung für das Hosianna. Also wir haben da dieses Ereignis. Und für mich war eigentlich noch interessant, dass da im Matthäus von einem Lasttier die Rede ist. oder eben die, das Muttertier von dem Füllen. Das ist so ein Unterschied. Der Herr braucht es. Der Herr bedarf seiner. Und wenn wir jetzt wieder in die Offenbarung gehen, wo ich gesagt habe, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt, möchte ich einfach in unseren Raum hineinrufen, hören wir, erkennen wir, sehen wir, dass Jesus kommend ist. Oder wir haben viel jetzt von der Endzeit gesprochen, aber mir ist auch wichtig, dass Jesus im Fokus bleibt, dass Jesus in der Mitte ist, dass wir nicht unsere Augen auf das, was alles damals zu dieser Zeit war, das Römische Reich, Gefangenschaft, und sie wussten nie, was da alles auf sie zustürmt. Und ich möchte unsere Augen genauso auf das richten. Sehen wir, hören wir, dass Jesus kommend ist, dass er auf dem Weg ist, zu kommen. Und sehen wir es auch, dass er nicht kommt, um zu, jetzt, er ist kommen, zu die Menschen zu wachzurütteln, zu vorzubereiten und eigentlich in sein Reich zu ziehen. Damals ist er gekommen nach Jerusalem, das war auf der Welt. Jesus, sein Reich ist nicht von dieser Welt, aber sein Reich wird sichtbar durch dich und mich. Er braucht dich. Er will dich. Er will uns. Er will seine Gemeinde. Er will seine Braut. Er will, dass wir ihm gehören mit allem, was wir sind. Das wünscht er sich. Und es hat nichts in unserem Leben, dass er sagt, nein. Also von dem, also nein, das will ich nicht. Oder so, die gefällt mir oder der gefällt mir nicht. Wir sind ein Wohlgeruch für ihn. Wir sind seine Kinder. Er liebt uns und er hat uns eh und je geliebt und uns zu sich gezogen. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Wir gehören nicht in diese Welt, aber wir sind noch in dieser Welt. Aber mein Reich, sagt Jesus, ist nicht da, aber er will sich offenbaren durch dich und mich in dieser Welt. Und dann kommen wir eben, wir sind Gerufene. Wir sind Gerufene von Gott, so wie Abraham gerufen wurde, so wie Mose gerufen wurde, so wie David gerufen wurde, Josia, sie hatten alle einen Auftrag, einen Zweck zu erfüllen. Sie waren Gerufene, das waren einzelne Menschen, aber durch Pfingsten ist ja der Heilige Geist gekommen. Und wir sind alle Gerufene, herausgerufene aus der Finsternis, ins Licht versetzt, herausgerufen, um in seinem Dienst zu stehen, ich spreche dann noch, was es heißt, ich muss das nicht denken, jetzt kommt Arbeit auf uns zu. Nein, aber wir sind Gerufene, positioniert für diese Zeit. Du und ich, wir sind positioniert für diese Zeit. Und das ist ein Vorrecht. Alles, was wir jetzt erleben, auch die Erneuerung in den Gemeinden, das Neue, das aufbricht, diese vielen jungen Menschen, die heute, ich habe gestern gerade mit jemand gesprochen, die haben gesagt, sie haben so ein Zuwachstum von jungen Leuten, die suchend sind. Das ist diese Zeit, in der wir geboren worden sind und positioniert worden sind. Und wenn wir schon älter sind, dürfen wir Mütter und Väter sein für diese jungen Leute. Das ist eine wichtige Aufgabe. Im Johannes 11, Vers 28 steht, dass uns eigentlich Jesus gesandt hat, so wie er gesandt worden ist. Also wir sind gesendet worden, so wie Jesus in diese Welt gesendet worden ist. Und wenn er uns ruft, dann ist es wichtig, dass wir eben Ohren haben, die hören. Was möchtest du von mir haben? Es muss nicht krampfhaft irgendwie etwas tun und warten, na, du sprichst du mit mir, sondern wenn ich Ohren habe, die hören, was der Geist der Gemeinde sagt, dann höre ich. Dann höre ich es auch. Dann ist es da und ich darf erkennen, was er mir sagen will. Er ruft ja auch die Schafe mit Namen, Johannes 10, Vers 3. Alle seine Schafe hören seine Stimme. Also darfst du auch wissen, du hörst seine Stimme. Es ist nicht so, dass du seine Stimme nicht hörst. Du kannst höchstens sagen, ich will sie nicht hören. Aber wenn ich sein Schaf bin, dann höre ich seine Stimme. Oder? Aber ich kann sagen, es interessiert mich nicht. Ich will es jetzt nicht hören. Aber es ist einfach so. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also höre ich ihn und ich darf mich rufen lassen. Und jetzt kommen wir in etwas, der Herr ruft mich, also es gibt eben da zwei Sachen, die ich euch sagen möchte. Einerseits ruft er mich, um andere, die Eselin oder das Fohlen, loszulösen. Und andererseits bin ich aber auch gerufen als Esel. Ich sag's mal so. Esel, der freigemacht worden ist, losgebunden ist und die Herrlichkeit Jesus auf sich tragen darf. Und mitgehen darf in das himmlische Jerusalem. Und das ist so wichtig für mich, dass ich das erkenne. Wir gehören zu den Gerufenen. Du und ich ruft Jesus. Ich wiederhole mich vielleicht jetzt ein paar Mal, aber ich habe nicht so viel aufgeschrieben. Aber ich weiß, dass ich mich wiederholen muss, dass es mir klar wird, wenn du heute aus dem Saal gehst nach Hause, dass du weißt, du bist ein Gerufener, du bist eine Gerufene. Und zwar wohin sendet uns Jesus? Und er sendet uns vielleicht jetzt nach Hongkong, das kann sein. Aber nicht alle gehen nach Hongkong, nicht alle gehen nach Afrika. Aber wissen wir, dass Gott uns in unsere Familie sendet, an unseren Arbeitsplatz. Er sendet uns in unsere Umgebung, in unsere Nachbarschaft. Er sendet uns dort in unsere Umgebung, wo wir leben und sind. Und wisst ihr, das, was mir ja immer auf dem Herzen ist, das Christsein hört nicht da auf, wo wir auseinandergehen. Das Christsein fängt dort an, wo wir auseinandergehen. Oder? Dort, wo du sagst, ich bin so gesegnet worden und das, was ich jetzt erhalten habe von diesem Abend, das bringe ich jetzt weiter, das darf jetzt weiter fließen. Dort, wo Jesus mehr und mehr Gestalt annimmt in mir, gell, Joshua? Dort darf eben das weiter fließen an meine Mitmenschen. Und darum sind wir einerseits Gerufene, oder? Und andererseits aber auch die das tragen, was Jesus Christus in unserem Leben ist und sein möchte. Also wir gehen in raus, wir sind jetzt Jünger Jesu und er sagt uns, geh in deine Familie, dort hat es nämlich Gebundene. Und löse dieses Gebundene frei. Warum wird das Fohlen freigesetzt und das Lasttier gebraucht für Jesus und das Lasttier darf nur mitgehen? Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht. Und wenn ich jetzt ein bisschen interpretieren darf, möchte ich sagen, das Lasttier, die Muttergemeinde, ist der alte Wein, das Religiöse. Das war ein alter Esel. Der ist störrisch. Der ist vielleicht auch müde vom vielen Arbeiten und Tun und Machen, oder? Und er bockig. Er ist auch bockig, oder? Kennen wir alle? Kennen wir das? Ein bisschen. Also, Jesus möchte nicht primär die Bockigen, er kann sie auch gebrauchen. In Matthäus steht ja das so schön, sie sind beide zu Jesus gekommen. Aber das Bockige, das Müde, das Störrische, das ist das, was zurückhält. Das, was Gott eigentlich wirken will. Das, was Gott in diese Zeit hineinwirken will. Und da dürfen wir uns als Gemeinde fragen, wo sind wir ein Hindernis mit unserem Verhalten, mit unserer Haltung? Wo sind wir, wo sind wir ein Hindernis, dass andere Menschen zu Jesus kommen dürfen? Wo ist mehr Schein als Sein? Nicht jetzt als, ich möchte da jetzt niemand persönlich angreifen, aber ich habe mich einfach, ich habe mir so ein bisschen in meine Gedanken gesponnen, habe gesagt, ja, das ist halt einfach das Alte. Wo bin ich bereit, Altes loszulassen und ins Neue zu gehen, das Gott jetzt bereitet hat? Und ich glaube, dass wir da viel Erfahrung machen dürfen, weil das Neue ist noch nicht so festgefahren und geprägt. Also ich mag mich erinnern, wo, als ich zu Jesus gekommen war, war ich ja überhaupt nicht festgefahren und geprägt. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Gott nicht eine Rolle gespielt hat. Ich war überhaupt nicht geprägt. Und die Leute haben mir damals gesagt, ja, ja, muss schauen, in ein paar Jahren bist du dann auch so. Ich war sehr wahrscheinlich ein bisschen querstehend immer. Und die Prägung kann uns eigentlich blockieren, wenn wir zu stark an der Prägung festhalten. Es gibt ganz sicher gute Sachen, die uns geprägt haben. Das will ich auch nicht in Frage stellen, aber es gibt auch Sachen, die wir wirklich auch überdenken müssen. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir sind uns gewohnt, der Gottesdienst beginnt mit einer Begrüßung und dann beginnt sie mit vielleicht Lobpreis, Anbetung. Vielleicht ein Zeugnismoment, vielleicht auch nicht, und dann Kollekte, Abendmahl. Es ist einfach so ein Ablauf. Vielleicht in anderen Gemeinden noch mehr als jetzt bei uns, weil wir eine kleine Gruppe sind, ist das einfacher. Sind wir bereit, einfach alles mal anders zu machen, wenn der Geist Gottes es uns sagt? Die Predigt als erstes, haben wir das letzte Mal gehabt, oder? Als wir gemeinsam Gottesdienst hatten. Vielleicht hat es einige unter uns gehabt, die Mühe mit dem gehabt haben. Die konnten, sie sagten, ja, ich habe gar nicht verstanden, was gepredigt wurde, weil ich nicht durch die Anbetung in die Gegenwart Gottes gekommen bin. Und schon fängt es an, dass wir blockiert sind und störrisch sind. Und das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Oder ich sitze immer auf dem gleichen Stuhl. Kannst du dir vorstellen, mal auf einem anderen Stuhl zu sitzen? Ja, einfach, ich möchte einfach ein bisschen so kitzeln, mich fragen, wo bin ich betriebsblind? Und wo ist es mir wichtig, dass es immer gleich abläuft? Das ist so eine Geborgenheit, das ist die so wie Hosen, die einem schon immer gegangen sind und die sind so ausgelatscht und die möchte ich nicht wegwerfen. Das passt so, da bin ich nicht bequem. Und wenn jetzt jeder Geist Gottes sagt, ich möchte etwas ganz Neues hineinbringen in die Gemeinde, in die Kirche, in meine Braut, den letzten Schliff noch geben, der hat nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich immer so für normal gehalten haben. Was ist dann unsere Reaktion? Ich sage nicht, es muss so sein, aber es kann so sein. Und es ist wichtig, dass eben da Jesus unser Fels bleibt. Weil wenn wir auf dem Fels sind, dann kann der Sturm kommen, dann kann Wellen kommen, dann kann weiß ich nicht was kommen, Änderungen, Veränderungen, Verfolgung zum Beispiel, ist ja auch so etwas, das möchten wir gar nicht. Es kann kommen und wir bleiben fest in Christus, weil er der starke Mann in mir ist, der mich hält und der mich festmacht. Also, ich denke, das Fohlen zeigt uns, dass Jesus auch möchte, das freisetzen, dass die Menschen, die noch gebunden sind, da draußen. Und jetzt möchte ich fragen, wie kann ich dann diese Menschen lösen, die gebunden sind? Wenn ich jetzt gesendet worden bin, ich habe gehört, Jesus hat gesagt, geh, dort sind Menschen, die sind noch gebunden, Menschen, die sind noch gefangen in ihren Sünden, in ihren Süchten, in weiß ich nicht was, alles. Kann ich das schon so sagen? Ja, Jesus hat mir gesagt, ich soll evangelisieren. Aber ich möchte ein bisschen konkret werden hier. Was heißt das? Gebundene freisetzen. Ich soll Gebundene lösen. Ich kann ja nicht einfach kommen und sagen, so, und jetzt komm mit mir. Ich bringe dich jetzt zu Jesus und dann bekehrst du dich und dann bist du wieder geboren. Und ich habe Jesus gefragt, was ist es dann, was hilft, dass mein Leben im Alltag draußen bei den Menschen, die mir begegnen, dass ich die lösen kann von ihrem alten Leben. Und da ist mir nur eines in den Sinn gekommen. Liebe, Liebe, Liebe. Die Menschen lieben. Nicht, was sie tun, sondern ihr sie wertachten, respektieren, achten, vertrauen, lieben, ihnen zeigen, sie sind geliebt, sie sind angenommen, sie gehören vielleicht als Familie zu mir, oder? Und ich bin bereit, mit ihnen ein Stück Weg zu gehen. Und so habe ich, verstehe ich das heute, wenn Jesus sagt, geh, binde das Fohlen, das angebunden ist, frei, mach es frei, löse es, ich brauche es, bring es zu mir. Nicht nur Evangelisation im großen Stil, sondern das alltägliche Leben, in dem du und ich drin sind, ist wichtig, dass die Menschen frei werden. Wir haben das Zeugnis gehört von Alexandra, jedes von uns kann vielleicht solche Zeugnisse erzählen und da möchte ich uns ermutigen, nicht zu denken, ja, ich kann da nicht, weiß ich nicht was. Du kannst, indem dass du liebst. Indem dass du bereit bist, mit jemandem ein Stück Weg gehen. Indem du bereit bist, jemanden nahe zu dir zu lassen. Und ihnen eben das zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der vergibt und der liebt. Also das ist so für mich ein wichtiger Punkt geworden. Der Herr bedarf seiner. Jesus braucht dich. Jesus möchte, und jetzt komme ich vielleicht zu dem, was ich nicht so gern bin. Ich bin nicht gern ein Esel. Und trotzdem
bin ich einer.
Ich bin ein Esel. Weil, und also einfach so jetzt den Gedanken von Palmsonntag. Weil Jesus möchte auf mir mich als Transportmittel benutzen, um in dieser Welt Herrlichkeit weiterzugeben. Und das ist so für mich auch ein Aha-Erlebnis geworden. Ich möchte eigentlich, dass Jesus auf mir sitzt, wenn ich jetzt das so da sagen darf. Er lebt ja in uns und er ist mit uns, aber ich möchte, dass ich das weiß. Er braucht mich, damit er in diese Welt das Reich Gottes bauen kann, durch dich und durch mich. Und dann finde ich der Esel gar nicht so eine schlechte, das ist so ein schlechtes Beispiel. Jesus bedarf seiner. Und dann komme ich wieder, schwitze ich wieder zu denen, die kommen und frei machen. Also ich gehe wieder zurück und sage, du hast die Vollmacht und die Autorität bekommen von Jesus, die Menschen frei zu machen. Du hast die Autorität und wir haben die Autorität und Vollmacht, um Jesus, um die Menschen, die gebunden sind, frei zu machen. Wichtig ist, dass wir das erkennen und uns bewusst sind und auch brauchen. Wenn wir durch die Welt gehen und denken, ach, ich bin ein armer Wurm, dann werde ich nie Menschen freisetzen können. Aber wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, dann kann ich, weiß ich, dass ich Menschen nehmen kann, in der Liebe eben, was ich vorher gesagt habe, und mit ihnen zu Jesus gehen und sie zu Jesus bringen. Und eben, dann geht die Kirche mit den Jungen, mit den Neuen, die dazugekommen sind, oder auch die, die bereit waren, in diesem Prozess der Erneuerung mitzugehen, die Erneuerung der Gemeinde, dann sind wir dann beide Teile zusammen bei Jesus. Und Jesus setzt sich dann ja auf diesen Esel, also auf das Fohlen. Sie haben Mäntel hingelegt, oder? Und da möchte ich auch wieder etwas sagen. Mantel hat ja in der Bibel auch eine Bedeutung von ein Mantel, zum Beispiel der Elia hat Elisa den Mantel gegeben. Elia hatte 7 Wunder gewirkt, 7 oder, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall Wunder gewirkt, ja 7, und Elia hat 14 Wunder, hat verdoppelt. Und wenn ich bereit bin, als Jünger Jesu, meine Salbung Jesus hinzulegen, dann kann sie sich auch verdoppeln. Und dann wird die Salbung weitergehen an Menschen, die eben auch als Gebundene wiederkommen. Ich mache da ein bisschen so ein Hineinfließen, weil wir beides sind. Wir sind Gebundene gewesen und sind aber jetzt auch Gerufene. Und die Salbung, die auf uns liegt, die dürfen wir ablegen. Und die Salbung fließt weiter an die Menschen, die wir zu Jesus gebracht haben. Und dann hat der Mantel noch eine Art von Demutzeichen. Ich lege meinen Mantel ab vor Gott und bin eigentlich nichts mehr. Er ist alles in mir. Ihr denkt vielleicht, ja, was sagt die da alles über diesen Palmsonntag? Ist mir einfach eigentlich wichtig geworden, dass wir erkennen, dass wir einerseits wissen, dass Jesus zurückkommt, dass er kommend ist. Wir wissen nicht wann und wie und wo, keine Stunde, kein Tag, keine Sekunde, aber er ist kommen und zwar ist er kommend, seit er gegangen ist. Also das ist schon eine ganz lange Zeit, aber er ist kommend, oder? Und der Herr sendet, ruft dich und sendet dich uns. Und unser Auftrag steht eigentlich ganz klar im Lukas-Evangelium, das möchte ich euch noch lesen. Das ist der Auftrag, wir sind gesendet, wie Christus gesendet worden ist. Im 4. Kapitel, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Der Geist des Herrn ist auf dir und auf mir, auf uns, auf der Gemeinde Christi, auf dem Esel, auf dem Füllen und auf dem Lasttier. Das ist die Salbung, die da ist. Und wir haben einen Auftrag, Menschen mit ihnen zu beten und erleben zu dürfen, dass sie eben gesund werden. Nicht nur körperlich, auch geistig und seelisch. Auch zerbrochene Herzen. Das ist ja etwas, das auch im Jesaja steht. Und dort steht, er ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Und das ist eigentlich das, was uns der Herr sendet. Er sendet uns, um auch Menschen freizusetzen in der Autorität Jesu Christi. Damit wir rausgehen mit der Vollmacht und wissen, dass auch in dieser Endzeit, wie es jetzt einfach so in aller Munde ist, in dieser kommenden Zeit, wo Jesus zurückkommen soll, dass wir wissen, wir sind mit Autorität und Vollmacht ausgerüstet, eben andere Menschen zu Jesus zu bringen und ihnen eben die Freiheit zu bringen. Wir bringen sie nicht irgendwo hin. Wohin bringen wir sie? Wer braucht sie? Zu Jesus bringen wir sie, die Menschen. Wohin? Zu Jesus. Er braucht sie. Er braucht dich und er braucht mich und er braucht sie. Er braucht meine Familie, er braucht meine Nachbarn, er braucht meine Arbeitsfreunde, er braucht meine Schulkollegen oder was auch immer. Er braucht sie. Also ist es mein, als Gerufener bin ich freigesetzt, sie zu holen, zu freizusetzen und ihm zu bringen. Nicht zu mir, sondern zu ihm. Paulus sagt im Kolosserbrief, dass er eins hat im Sinn, dass er die Menschen vollkommen macht in Christus. Dass er sie zurüsten will, dass sie vollkommen werden in Christus. Wir dürfen die Menschen nie an uns binden, sondern wichtig, dass wir, wenn wir sie losgeholt haben von der Welt, zu Jesus gebracht haben, er ist die Freiheit für sie und er kann sie, er braucht sie für sich. Der Herr rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen. Und er befähigt uns auch, in Demut weiterzugeben, was wir durch ihn empfangen haben. Er befreit uns und befähigt uns, in Demut weiterzugeben, was wir von ihm empfangen haben. Und dann kommen wir jetzt aber zum Schlussbucke. Was hat das alles ausgelöst? Anbetung, oder? Die Menschen haben, sind zweimal in Bewegung gekommen und haben Zweige geholt und Mäntel geholt und haben gelobt und gepriesen. Im Lukas-Evangelium steht da: Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Riefen sie: Frieden bei denen, der im Himmel ist, Friede bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Also sie haben angefangen zu anbeten. Und das ist das, was eigentlich der Schlusspunkt ist. Oder eben Hosianna, der König kommt. Also sie haben in dem Moment erkannt, dass der König kommt. Erkennen wir, dass jetzt der verherrlichte König kommt, der seine Braut zu sich ruft. Und dann habe ich zum Schluss für mich aufgeschrieben: Wir ziehen mit ihm ein ins himmlische Jerusalem. Wir ziehen mit ihm ein ins himmlische Jerusalem. Und dann habe ich auch noch etwas anderes, das habe ich gelesen von jemandem, der eine Predigt darüber gehabt hat. Die Predigt habe ich nicht gelesen. Ich bin stehen geblieben nur bei der Überschrift. Wir sind Endzeitherrlichkeitswaffen. Wir sind Endzeitherrlichkeitswaffen. Durch Jesus, also sage ich jetzt dazu, durch Jesus, der in uns und mit mir lebt. Wir sind, also ich möchte einfach das so jetzt benutzen als das: Wenn ich Träger bin von seiner Herrlichkeit, wenn ich Esel bin, den Mantel der Demut und der Salbung auf mir liegt und Jesus das gebraucht, dann sind wir Herrlichkeitswaffen in dieser Welt, weil wir die Herrlichkeit hineinbringen, überall dort, wo du bist. Ich habe das schon x-mal gesagt. Wenn am Morgen, am Montagmorgen du an die Arbeit gehst, oder ich darf ja zu Hause bleiben, weil ich pensioniert bin, aber wenn du an die Arbeit gehst, ich gehe vielleicht einkaufen, du gehst vielleicht in die Schule, der andere geht zu Freundinnen oder was auch immer, du bist ein Herrlichkeitsträger, weil Jesus auf dir ruht. Und bist du bereit, Eseldienst zu tun? Darum Eseldienst. Der Esel hat eigentlich nichts anderes zu tun, als ihn zu transportieren. Und das ist doch wunderbar. Und da habe ich jetzt noch, vielleicht habe ich jetzt noch vergessen zu sagen, ich habe noch für die Zweige, die Symbolik für die Zweige ein bisschen herausgesucht. Und die stehen für Sieg über den Tod. Und wenn wir denken, dass Jesus auf dem Leidensweg war, als er in Jerusalem einzog, Und das ist ein Symbol des wachsenden Lebens im Frühling und als christliches Zeichen für Christus, der Messias und König. Also sind die Zweige. Und Tod und Leben steht in Jesus. Er ist gestorben, er hat gelitten und er ist auferstanden, damit wir heute leben. Und ich hoffe, dass ihr euch mit mir entscheidet, so ein Herrlichkeitsträger zu sein. Einerseits gerufen, um andere Menschen freizusetzen und nicht ein störrischer Esel zu sein, sondern ein williger und einer, der wirklich frei ist von falschen Prägungen und dann eben in ihn trägt, in diese Welt hinein. Stell dir das doch einfach mal vor, wenn du das nächste Mal irgendwo hingehst, wo du weißt, da sind keine Christen. Und du denkst jetzt einfach, ich bin jetzt der Träger der Herrlichkeit. Und Jesus steht, ich bin ein Esel und ich darf jetzt Jesus hineinbringen in diese Situation. Und ich bin überzeugt, eigentlich 100% überzeugt, dass wenn wir in diesem Bewusstsein in dieser Welt stehen und sind, dass sich Gott offenbart auf unser Leben. Amen. Amen. Ja, also.